spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Stories für interessierte Menschen. Rebecca trifft.
Hallo und herzlich willkommen zur 36. Episode meines Podcasts Rebecca trifft. Heute habe ich den Moderator Maurice Geider zu Gast. Er moderiert unter anderem bei RTL Explosiv und Punkt 6. Schön, dass du heute hier bist.
Ich bin immer derjenige, der sagt guten Morgen. Aber es ist ja eigentlich Quatsch, weil es ist jetzt gerade nicht guten Morgen. So ehrlich kann man ja sein, es ist Mittag. Aber ich habe mir das angewöhnt. Ich sage immer guten Morgen. Das irritiert die Leute. Aber es ist so eine Berufskrankheit, glaube ich. Guten Morgen, Rebecca.
Guten Morgen, Maurice. Naja, vielleicht hören sich ja manche auch morgens an, dann passt es ja wieder. Also jo. Bleiben wir bei guten Morgen. Jetzt erzähl uns doch erstmal, wie du so in die Medienwelt gestartet bist. Also wie waren deine Anfänge?
Ach Gott, das ist so lang. Also ich habe nie was anderes gemacht tatsächlich. Ich komme ja gebürtig aus Magdeburg und habe dort schon immer irgendwie Fernsehen machen wollen. Und dann gab es in den späten 90er Jahren, 1998, dort einen Lokalsender. Ach, es gab da mehrere Lokalsender, so ist das nicht. Aber es waren also private Lokalsender, so Klitschen, wo man, naja, nicht wirklich viel machen konnte. Oder ja, wo man halt auch als 15-Jähriger nicht reinkommt. Und dann hat dort ein offener Kanal geöffnet. Das ist was ganz, ganz Tolles, was es in Deutschland leider nicht in allen Bundesländern gibt. Offene Kanäle, das sind sogenannte Experimentierfernsehsender oder Bürgermedien, das ist das Offizielle. Sprich, jeder Mensch, jeder Bürger der Gemeinde oder des Bundeslandes kann dorthin gehen und kriegt dort Technik, kriegt dort Wissen, kriegt dort Anleitung und kann dann Fernsehen machen. Ob nun Studiosendungen oder Beiträge oder irgendwie was, wirklich komplett verrückt. Und du bist selber verantwortlich, es darf nicht gegen die Verfassung verstoßen, alles andere ist wurscht. Kann also theoretisch auch eine Stunde lang einfach nur ein schwarzes Bild sein mit einem Om. Ist egal. Und das kann man dann senden. Und das habe ich gemacht. Da habe ich mich angemeldet und war einer der ersten Nutzer und habe das sehr, sehr lange sogar gemacht und bin dann in diesen Sender beruflich reingekommen. Habe aber schon immer mit Musik zu tun gehabt und aufgelegt und wurde irgendwann über 3-4 Ecken vom RBB-Radioprogramm Fritz gefragt, ob ich da moderieren will. Das hat Gott sei Dank geklappt. Und dann kam, das ist ja immer so von einem zum anderen, ne? Dann hier mal ein Casting gesehen, beworben, da beworben. Und das hat dann irgendwann geklappt für den Jugendsender Joyce. Fantastischer Sender, der leider nicht lange gelebt hat. Und dort gab es dann eines Tages eine E-Mail. Und das war sehr, sehr witzig, weil ich mir damals den Schreibtisch geteilt habe mit Melissa Carley. Melissa Carley ist auch keine Unbekannte, Moderatorin von The Voice Kids, von All Together Now, ProSiebenSat.1, Moderatorin von der Promi Big Brother Late Night. Demnächst moderiert es auch das große The Voice und so. Melissa und ich waren beide dort Moderatösen und haben uns einen Schreibtisch geteilt. Und wir haben auch am selben Tag Geburtstag. Das ist sehr lustig. Wir sind verbunden für immer. So, auf jeden Fall öffnete ich so eine E-Mail und ich las sie so. Und die kam von, das kann man ja sagen, weil es kein Geheimnis ist, vom Headhunter von ProSiebenSat.1. Und das Skurrile war, ich merkte, als ich diese E-Mail öffnete, dass Melissa neben mir auch so ein bisschen komisch war. Das muss man ja so sehen, wir waren alle relativ jung, so Mitte, Ende 20. Und klar, das war eine Gemeinschaft dort bei Joyce, aber am Ende wollte natürlich jeder irgendwie weiter. Und hat natürlich jeder immer geguckt, was macht der andere. Und darum, wenn man eine Mail von ProSiebenSat.1 Headhunter kriegt, steht man nicht auf und sagt, hey, hab eine Mail von ProSiebenSat.1, tschüss. Ja, so ist das nicht. Aber ich merkte, irgendwas ist. Und dann guckte ich sie so an. Und dann, da wir ja gut klarkamen, habe ich sie so gefragt, hast du gerade eine Mail bekommen aus Unterföhring? Und sie so, ja. Und dann waren wir beide am Ende beim TAF-Casting. Was draus geworden ist, sieht man ja. Wir haben beide nicht eine Sendung TAF moderiert. Aber ich tatsächlich kam dann über nochmal 3 Umwege zu Galileo und habe 4 Jahre lang Galileo-Reportagen moderiert. On the ground, überall weltweit. Und habe nebenbei noch ein bisschen Joyce weitergemacht, solange es den Sender gab, habe weiterhin Radio gemacht und dann kam irgendwann die Casting-Anfrage von RTL. Das war jetzt die sehr kurze Variante, die ich extrem lang finde trotzdem, obwohl sie so kurz ist.
Aber auch extrem spannend. Also ich finde es immer gut zu sehen, wie war denn so der die kurze Beschreibung des Werdegangs. Und es wäre ja langweilig, wenn ich das alles erzähle, weil wir wollen dich ja eigentlich heute hören.
Mich hört na, das ja mit der Mail konntest du nicht wissen. Genau, das mit der Mail von Melissa wollte ich
gerade. Genau, das hätte ich ja überhaupt nicht. Ich hätte vielleicht gerade mal so das sehen können, was man so im Internet findet. Also gut, dass du es erklärt hast. Und jetzt sind wir ja bei RTL gerade stehen geblieben. Das heißt, dann kam RTL. Du moderierst ja habe ich eben schon gesagt, das RTL-Magazin Explosiv. Du hast 3 Jahre lang Guten Morgen Deutschland moderiert. Moderierst jetzt Punkt 6. Also eigentlich ein Traum für jeden, der irgendwie in der Medienbranche tätig ist, mich eingeschlossen. Wie war denn dieses Gefühl, als RTL sich gemeldet hat, als du erfahren hast, ja, du kriegst den Job? Weißt du noch, wo du da warst?
Ja, ja, ich weiß das ganz genau. Das war mein Geburtstag, 23. Mai vor 3 Jahren. So, das war das Skurrile daran. Aber es gibt ja immer was davor, ne? Also dieser Moment, wenn tatsächlich irgendwann jemand anruft und sagt, du hast den Job, das ist ja einer von 100 Fällen oder so. Das passiert ja nicht oft. Das weiß man immer. Und wenn man dann zu so einem großen Sender wechselt, ist das natürlich, das ist lebenseinschneidend. Und das will ich jetzt hier nicht künstlich dramatisieren. Das hat mein ganzes Leben zu dem Zeitpunkt geändert. Ich bin partiell umgezogen, wohne in Köln, zwar auch noch in Berlin, aber pendle hin und her. Da ändert sich auch der Freundeskreis mit, natürlich auch. Da hat sich ganz, ganz viel verändert. Also das ist das eine. Aber es gibt ja einen Prozess davor. Also es gibt diesen Casting-Prozess. Und das ist ja, das wusste ich auch nicht, das ist ja nicht einfach nur zum Casting gehen. Das war damals zum Casting gehen, nochmal hier und da telefonieren. Dann gab es da noch diverse Marktforschungen. Also das ist ein sehr komplexer Prozess tatsächlich, ehe am Ende wirklich ein Sender sagt, du machst das. Und darum habe ich die ganze Zeit gedacht, das wird eh nichts. Also das wird nichts.
Marktforschung in dem Sinne, dass die Leute gefragt werden, welchen Moderator findet ihr besser und dann zum Beispiel Bilder gezeigt werden oder wie läuft das dann ab?
Keine Ahnung, okay, wie das aussieht. Also das kann mit Bildern, mit Videos, mit Erzählungen, keine Ahnung. Weiß nicht, wie das damals war, aber du kriegst dann halt dann so ein bisschen so die Info gesteckt, irgendwann, ja, finden es gut, aber wir geben nochmal, wir gucken nochmal, was die Marktforschung sagt. Und wenn dann, weiß ich nicht, von 1000 Leuten 999 sagen, boah ey, der hat aber auch furchtbare Haare, dann ist die Aufgabe entweder wechsle deine Frisur oder das war's. Nee, keine Ahnung, so streng ist das nicht. Also es ist, glaube ich, so eine Rückversicherung. Es passiert halt. Genauso wie, wenn jetzt Nestle ein neues Produkt rausbringt, die auch das erstmal in die Marktforschung bringen, um zu gucken, wollen die Leute eigentlich diesen grünen Ketchup? Und nein, sie wollten ihn damals nicht. Dann kommt er auch nie auf den Markt.
Aber du hast eben gesagt, eigentlich hast du schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass du den Job dann bekommst, weil es vielleicht so viele Etappen waren. Wie war es denn dann jetzt, als du ihn bekommen
hast? Nee, ich habe damit gerechnet, diesen Job nicht zu bekommen, weil alles gegen mich spricht.
Was spricht denn gegen dich?
Also ich hasse früh aufstehen. Da fängt es ja schon mal an. Ich finde früh aufstehen zu dem Zeitpunkt, muss man mal sagen, das Leben ändert sich. Zu dem Zeitpunkt fand ich früh aufstehen, das war furchtbar. Ich habe immer gesagt, nach dem Abitur, nie wieder stehe ich vor 6 Uhr auf.
Dann passt das ja, dass du eine Morgenshow machst.
Richtig, passt das. Ne? Im Radio habe ich es auch noch durchgehalten. Ich wurde im Radio einmal gefragt, ob ich eine Morningshow mache. Habe ich gesagt, mache ich nicht. Und danach habe ich die damalige Leiterin bei Radio Fritz, dann habe ich ihr gesagt, Gabi, never ask me. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass ich jemals in diese Situation komme, darüber nachzudenken, ob ich es machen wollen würde oder nicht. Und das sprach zum Beispiel gegen mich. Dann bin ich verhältnismäßig jung. Damals, also das ist jetzt 3 Jahre her, aber auch für heutige Verhältnisse, ich bin jetzt 39 und es gibt nicht so viele Moderatoren in der Altersklasse. Also es gibt sehr, sehr junge, also es gibt nur so bestimmte Bereiche, wo es Jüngere gibt. Also klar, Reporter, weil die beweisen sich, da wächst man rein und so weiter und so fort. Aber so ein Moderator, der gefühlt aus dem Nichts für die RTL-Zuschauer damals kam, da ist einfach zu dem Zeitpunkt 37 echt jung. Das hat gegen mich gesprochen. Dann hat gegen mich auch gesprochen, dass ich nicht am Produktionsstandort Köln lebe. Mhm. Was aber dann auch eine Bedingung war, dass ich herkomme. Und dann hat gegen mich auch gesprochen, dass ich halt auch nicht dieser typische, klassische Familien-Dad. Also ich entspreche nicht so ganz der Zielgruppe. Aber man muss ja auch nicht immer das, was die Zielgruppe ist, 1:1 als Moderator abbilden. Das ist ja auch spannend, wenn man da was anderes sieht. Also ich war nicht so ganz das, was meine Kolleginnen zum Beispiel waren. Also alle meine Kolleginnen, die ich alle sehr, sehr schätze und gern habe, sind halt alles tolle Mütter mit 2 bis 3 Kids, die irgendwie es schaffen, wie auch immer, dieses Berufsleben mit dem Familienleben und so weiter und so fort. Das bin ich halt alles nicht. Aber am Ende hat es trotzdem geklappt. Und heute, muss ich sagen, passe ich da sehr gut, weil ich einfach inzwischen wahnsinnig gerne früh aufstehe. Das ist totaler Lebenswandel, ne?
Wie kommt
Also ich
das?
habe noch
Also, wie
gar.
hat sich das gewandelt?
Also es gibt einen Unterschied zwischen ich stehe um 6 auf oder ich stehe um 2:15 auf. 2:15 finde ich heute überhaupt nicht schlimm. Wahrscheinlich, weil ich da nicht mal richtig geschlafen habe bis dahin. Wenn ich jetzt so wie jetzt gerade die Wochen viele Live-Schalten morgens moderiere, dann ist das immer so 4 Uhr, 5 Uhr aufstehen. Das finde ich viel, viel schlimmer. Und dann muss man sagen, und da kann ich Riccardo Simonetti, guten Bekannten, zitieren, der mal zu mir gesagt hat, als wir über dieses Thema früh aufstehen, weil Riccardo viel durch die Weltgeschichte fliegt. Und da hat Riccardo mal gesagt, Maurice, weißt du was? Wir stehen ja nicht auf für eine Mathe-Klausur, die wir doof finden, sondern wir stehen ja auf für unseren Traumjob, für den wir in Anführungsstrichen ja alles gemacht haben und aufgegeben haben und so weiter und so fort. Und darum fällt mir das nicht schwer. Und da muss ich ihm recht geben, darum fällt mir das nicht schwer.
Das macht Sinn, durchaus.
Ja. Also wenn ich jetzt irgendwas machen würde, was ich ganz scheußlich fände, dann wäre ich auch mal krank oder so. Aber ich versuche ja nie krank zu sein, weil ich es einfach so gut finde, was ich mache, weil ich das ja immer machen wollte.
Ja, wir haben ja eben schon gesagt, der absolute Traum eigentlich für jeden, der irgendwie in die Richtung will. Aber jetzt nochmal zurückkommt. Wie war es denn dann, als du jetzt wirklich die Zusage bekommen hast? Also du hast gesagt, da erinnert man sich ja auf jeden Fall dran.
Ach so, ja, ich saß im Auto. Ich saß im Auto auf dem Berliner Ring, Höhe Spandauer Allee, unter der Brücke. Und dann rief meine Managerin an und sagte, du hast den Job. Und dann war ich sehr, sehr glücklich. Und dann rief ich erstmal ein paar Leute an.
Ja, klar. Also ich glaube, dann will man sich auch erstmal mitteilen und.
Ja, skurrilerweise habe ich aber jetzt nicht so irgendwie die Eltern angerufen oder sowas, sondern einen guten Freund, Kevin Klose, der damals Kollege bei Joyce bei mir war, mit dem habe ich zu dem Zeitpunkt beim MDR eine Radiosendung gemacht. Ich glaube, das war zu dieser Zeit. Ich hab als erstes Kevin angerufen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe als erstes Kevin angerufen.
Ja. Manchmal ist es verrückt, aber manchmal will man ja dann gerade die und die Person sprechen.
Vielleicht, ich glaube, es lag daran, dass Kevin der Erste war in meinem WhatsApp-Verlauf, mit dem ich zuletzt Kontakt hatte. Und es war sehr, sehr einfach den WhatsApp-Verlauf abzuklappern. Und dann einfach Kevin anzurufen. Er wird nicht sauer sein, er weiß, dass ich so ticke.
Jetzt haben wir ja eben schon mal so viel darüber geredet, was sich halt alles verändert hat. Du bist umgezogen und so weiter. Aber wie hat sich das denn so verändert? Also ich meine, dich kannte ja auch von jetzt auf gleich dann jeder. Also ich meine, du hast.
Na, also das, da muss ich unter, also ich kann immer noch ohne Probleme in jede Bäckerei gehen, und kann ein normales Leben führen mit leichten Einschränkungen. Aber sonst, also ich
Aber dich
weiß nicht.
erkennt doch jeder, oder?
Ja, man wird erkannt, aber das Gute ist ja, also ich lebe ja entweder in Köln oder Berlin. Und ich glaube, die Menschen in Köln und Berlin, die sind es gewohnt, dass hier so Leute rumlaufen, die sie von irgendwoher kennen. Und das ist jetzt nicht so, dass man da viel angehalten wird oder so. Es kommt immer mal wieder vor und man wird immer mal wieder angesprochen. Ich finde das alles übrigens super okay und super cool, habe damit kein Problem. Ich mag es nur nicht, wenn man merkt, dass man heimlich fotografiert wird. Das finde ich dann immer so ein bisschen ätzend. Oder wie zum Beispiel ich war am Samstag in einem großen Supermarkt und ich sah halt aus wie Samstagmorgen, ja.
Ja.
Also ich frage mich auch, wie man mich da erkannt habe. Ich bin dort mit Basecap, Maske und Jogginganzug reingegangen. Und dann kommt irgendwie wenig später eine Nachricht bei Instagram: Hey, super sympathisch, hab dich heute an der Kasse im Kaufland gesehen. Und dann denke ich so, wow. Also das kommt natürlich immer wieder vor. Das ist auch voll in Ordnung, aber ich finde es halt blöd, wenn man heimlich fotografiert wird. Das ist dann irgendwie, das mag ich irgendwie nicht, weil das kann man ja auch, man kann ja auch einfach echt fragen, ne? Ist ja kein Problem. Und da kommt man ja immer in lustigen Austausch. Und oftmals kommt es auch vor, dass die Leute denken, ich sei Tore Schölermann. Ich weiß auch nicht, wie das kommt.
Aber eine gewisse
Aber scheinbar gibt
Ähnlichkeit
es da
ist
noch.
da. Habe ich eben nämlich auch gedacht, wo du mir jetzt hier so gegenüber
Ja.
saßt.
Aber ich sehe jetzt auch aus wie am Samstagmorgen. Das muss man auch mal sagen.
Das ist ein kleines Kompliment für Tore.
Danke. Aber also das ist wirklich, das kommt immer mal vor. Ich habe heute Morgen noch gesendet vom Flughafen Düsseldorf und da kam dann irgendwann jemand zu mir und meinte so: Sind Sie nicht der Typ, der immer hier die Bauern interviewt von Bauer sucht Frau? Ja, nee. Bin ich nicht. Aber ich bestelle mal liebe Grüße an den Ralf, den Bauernreporter. Der macht das nämlich. Also das, ich finde, das ist schon okay, aber es ist jetzt nicht so, dass man hier durch die Straßen geht und man nicht mehr sich frei bewegen kann.
Das ist ja auch gut, schlimm wäre es ja auch, ne? Aber ich glaube.
Ja. Also das wäre auch überhaupt nicht meins. Also dafür renne ich halt dann doch viel zu oft mit dem Jogginganzug samstags einkaufen. Also das wäre auch, das ist ja auch nicht das, warum ich das mache. Ne? Also es gibt also Leute, die machen so einen Job in der Öffentlichkeit für den Fame. Ich nicht. Brauche ich nicht. Also das interessiert mich wirklich nicht. Ich mache das, weil ich das einfach wahnsinnig toll finde, Leute kennenzulernen, Situationen, Sachen zu erklären. Und so ein bisschen gebe ich auch zu, mache ich das auch, weil so wie ich das mache, hätte ich es damals gerne bei jemandem gesehen, als ich so wahnsinnig viel Fernsehen geschaut habe. Und das gab es nicht. Also beziehungsweise nicht in den Sendern, also bei MTV und Viva ja. Aber hätte ich so jemanden gesehen wie mich bei einem seriösen Morgenmagazin bei RTL damals, das wäre schon krass gewesen. Heute ist das nicht mehr ganz so besonders, aber damals, das ist auch ein Grund, das treibt mich halt auch an.
Um nochmal auf einen anderen Punkt zu kommen, du bist ja auch als Reporter unterwegs. Das ist ja auch ein super vielseitiger Job. Man lernt ganz viele unterschiedliche Menschen und Situationen kennen. Du hast ja neulich zum Beispiel die härtesten Jobs auf Mallorca getestet. Das
Ja.
fand ich sehr interessant. Unter anderem hast du ja zum Beispiel versucht, Urlaubern Sonnenbrillen zu
Da
verkaufen.
wurde ich übrigens heimlich fotografiert.
Ja?
Die habe ich dann aber auch gestellt, die Leute. Und da habe ich gesagt, ihr könnt die Fotos behalten und die Videos, ihr müsst mir jetzt allerdings was in die Kamera sagen. Hat doch funktioniert.
Also so ein Tauschgeschäft.
Ja.
Ja. Aber was ist denn so dein skurrilster Einsatz als Reporter bis jetzt gewesen? Also war dir da irgendwas, ist dir irgendwas im Kopf hängen geblieben? Oder war es sogar Mallorca?
Mallorca ist natürlich schon skurril, weil ich als Privatmensch überhaupt niemals auf die Idee käme, am Ballermann Urlaub zu machen. Das ist ja meine absolute Anti-Vorstellung von Urlaub. Finde ich alles grässlich. Aber meine Neugierde, die ist so groß, dass mich solche Situationen total anziehen und ich es total spannend finde. Also ich bin dann Beobachter und ich sehe Menschen, die ich, wenn ich irgendwie Urlaub mache, so nicht sehe, die Sachen machen, die ich nicht tue. Das finde ich total spannend. Und dann habe ich da auch Lust, da einzutauchen und diese Leute kennenzulernen und mit denen Zeit zu verbringen. Und das meine ich gar nicht despektierlich, das meine ich ehrlich gesagt bewundernswert, weil ich kann das nicht. Also ich kann nicht die Arbeit, die dort manche Leute machen, das kann ich einfach nicht. Und darum finde ich das natürlich auch spannend. Aber das war nicht mein skurrilstes Ding. Ich überlege gerade, was skurril war. Skurril ist natürlich auch sehr breit gefasst. Als Galileo-Reporter damals habe ich halt sehr, sehr viele Sachen gesehen. Die waren jetzt vielleicht nicht skurril, die waren aber sehr beeindruckend, so auf persönliche Art und Weise, weil sie einen geprägt haben. Und ich dann auch irgendwann gemerkt habe, dass das okay ist, dass die Menge der Erlebnisse, dass ich das jetzt auch mal lassen kann. Das war so ein bisschen die Zeit, wo das dann ganz gut im Timing war, dass tatsächlich von RTL die Frage kam. Ich habe sehr viel in chinesischen Fabriken verbracht als Galileo-Reporter. Also ne, wieder des Klischees. Ich habe in meinem ganzen Galileo-Reporter-Dasein ein einziges Mal eine Wasserrutsche getestet. Und ansonsten habe ich seriösen Kram gemacht und war wahnsinnig viel in chinesischen Fabriken. Und das war sehr beeindruckend. Natürlich ist das skurril, weil es eine andere Welt ist. Aber halt nicht skurril im lustigen Sinne, sondern im Sinne von traurig skurril und sehr beeindruckend. Und das nimmst du dann halt auch mit nach Hause und dann irgendwie, ja. Aber vielleicht ist tatsächlich so, Ballermann ist schon das Lustigste, ne, am Ende.
Ja, klar, aber es geht ja auch nicht immer darum, was lustig ist dann, ne? Also es ist ja auch mal gut, wenn man was
Nee.
Ernstes macht und so und vor allen Dingen da mal hinter zu gucken, weil ich glaube, viele würden gerne dahinter gucken, aber als Reporter kommt man dann ja auch wirklich rein und kann mal einen Einblick bekommen. Finde ich total spannend. Deshalb
Ja,
mache ich es ja auch
klar.
selber. Aber ja, du hast ja auch mal bei Eurosport moderiert, zum
Ja.
Beispiel die Wintersportreportagen, zum Beispiel bei der
Ja.
Vierschanzentournee, aber auch die Olympischen Winterspiele in Südkorea. Wie unterscheidet sich denn sowas jetzt von deinem ganz normalen RTL-Studio-Moderationsjob?
Ach so. Okay, vom Moderationsjob unterscheidet sich das schon sehr, aber nicht von der Arbeit als Reporter. Das Witzige ist ja, dass ich ja mit Wintersport überhaupt nichts am Hut habe. Ich bin noch nie in meinem Leben ernsthaft Ski gefahren. Ich bin einmal in meinem Leben Ski gefahren, in Korea. Und will das nie wieder. Und ja, nee, stimmt nicht. Ich bin auch einmal Langlauf gefahren mit Freunden. Aber auch das will ich nie wieder. Also ich habe mich, der Sport hat mich damals, als ich das angefangen habe, nicht interessiert. Inzwischen interessiert es mich tatsächlich. Also ich mag gerne Skispringen gucken.
Okay.
Ist gekommen. Aber man muss dazu erklären, dass das, was ich da bei Eurosport gemacht habe, ja nichts mit dem Sport an sich zu tun hatte, sondern eigentlich habe ich das Gleiche gemacht wie bei Galileo zum Beispiel oder wie jetzt in RTL Live schalten. Ich bin in einer Situation und begleite Leute dabei und versuche, deren Welt, das, was drumherum passiert, festzuhalten und so nah wie möglich nach draußen zu bringen an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und der Unterschied bei Eurosport war, dass ich das alles komplett selber gemacht habe. Ich habe sogar selber gedreht. Also ich habe das alles mit so Vlogging-Cams und GoPros gedreht und habe dann die Themen selber recherchiert, selber gedreht, selber geschnitten und auf Sendung geschickt. Das war der Unterschied. Das war im Prinzip wie ein YouTuber, nur im Fernsehen. Aber ansonsten ist das natürlich das Gleiche. Es ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn du drehst und gleichzeitig moderierst, weil du ja jetzt schon weißt, was brauche ich für meinen Schnitt. Da gehst du da ein bisschen technischer vor. Aber grundsätzlich ist das am Ende ähnlich. Mit dem einzigen Unterschied, der Druck war da, gerade bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang, dass man jeden Tag einen Beitrag am Ende auf die Antenne bringen muss. Und das ist dann schon manchmal ganz knapp gewesen.
Kann ich mir vorstellen. Und vor allen Dingen musst du dich ja dann wahrscheinlich ja erstmal da einarbeiten, wenn du sagst, du hattest vorher eigentlich mit dem Sport gar nicht groß was zu tun, oder?
Naja, nicht wirklich, weil das ja, also ich habe ja die Welt drumherum um die Olympischen Spiele. Also klar, ich habe viel mit Sportlern abgehangen, aber das war mein Vorteil, dass ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht beeindruckt war, wenn ich dort jemanden getroffen habe, den offensichtlich die Sportwelt verehrt. Beispiel Sven Hannawald oder Martin Schmidt. Das sind ja Skisprung-Ikonen in Deutschland, ne? Europaweit bekannt. Natürlich wusste ich, wer die sind. Aber weil ich mich vorher für Skispringen nicht interessiert habe, war mir das egal. Das sind für mich dann ganz normale Menschen, mit denen ich arbeite. Sind es für mich übrigens in der Regel immer. Auch 12 Jahre Radio, wie viele Künstlerinnen und Künstler ich da interviewt habe, waren für mich alles normale Menschen. Und das hat das Arbeiten eigentlich leichter gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jetzt so da Berührungsängste hätte, weil ich jemanden sehr im Sinne eines Fans, ne, beeindruckend finde. Dann wäre das vielleicht sogar eher ein Problem. Ich finde die trotzdem beeindruckend, weil das, was die gemacht haben, ist toll und einmalig teilweise, aber es lähmt mich dann jetzt nicht. Ja, selbst als damals ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt, der Gewinner vom Snowboard-Contest, der damals in den USA ein Megastar war. Ah ja, und dann noch Lindsay Vonn. Die kam mit ihm ins Studio. Oh mein Gott, ist halt Lindsay Vonn. Ja, alle so, wow, Lindsay Vonn, die krasseste, weltweit krasseste Skiläuferin, wow. Und ich so, just another blonde American girl. Also,
Ja,
ja.
das, wie gesagt, kann ja auch ein Vorteil sein, wie du gerade schon gesagt hast. Und man ist ja immer irgendwie nervöser, wenn man jemanden gut findet. Kennt man ja auch so aus dem Alltag, auch wenn es jetzt gar nichts mit Prominenten zu tun hat. Es hemmt einen ja immer so ein bisschen.
Total, total. Und wenn ich nervös bin, das ist ja das Skurrile, wenn ich nervös bin, werde ich ja immer extrem ruhig. Also ich fahre dann runter, ich hebe mir meine Energie dann auf für den Moment, wo es losgeht und ich werde ruhig. Und mein Problem ist dann, ich muss dann so gähnen, weil ich halt so ruhig werde und müde so ein bisschen. Und dann denken viele Leute immer, ich sei gelangweilt, was ja das totale Gegenteil ist von dem, was wirklich der Fall ist. Aber das ist dann, daran erkennt man, wenn ich ernsthaft nervös bin, dann werde ich ruhig und gähne viel.
Kann man sich dich dann auch so vor der Moderation vorstellen, also die paar Sekunden oder auch eine Minute, bevor es losgeht, dass du wirklich noch mal komplett in dich gehst?
Ja, kommt so ein bisschen natürlich auf die Situation drauf an. Vor einer größeren Sendung auf jeden Fall, aber während der Sendung dann nicht mehr. Da ist man ja dann fokussiert und das ist ja auch eine gewisse Gewohnheit. Und das ist auch wichtig, dass das so ist, weil wenn du nach vielen Jahren oder Sendungen immer noch so aufgeregt wärst wie bei der ersten, dann würdest du das ja nicht überstehen. Also natürlich ist es, es gibt eine gewisse Grundnervosität, wird alles klappen, bin ich vorbereitet für den Fall, dass etwas nicht klappt, was übrigens häufiger der Fall ist, als man denkt. Die Redakteure und Techniker und Moderatoren kriegen es halt einfach nur hin, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das nicht spüren. Aber Fakt ist, das passiert häufiger, als man denkt. Und das ist halt blöd, wenn man das dann nicht irgendwie so verinnerlicht hat, dass man immer so extrem nervös ist. Man fährt dann so ein bisschen runter, man kennt das, das ist ja dann auch so ein bisschen das Wohnzimmer für einen. Darum geht das. Auch wenn das Wohnzimmer bei Explosiv, wenn die ganze Grafik nicht wäre, kein schönes ist, weil es einfach komplett grün und kalt und eigentlich menschenfeindlich ist, weil es eine Greenbox ist. Aber grundsätzlich ein bisschen runterfahren, wie du es gerade auch gesagt hast, vor der Sendung tue ich immer, ja.
Ja, ich glaube, man muss dann auch noch mal ganz kurz in sich gehen.
Ja.
Lass uns doch noch mal über Podcasts reden. Passt ja, weil wir gerade in einem sind. Du
Ja.
hast ja den Podcast zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus gemacht und bist
Ja.
da nach Südafrika mitgereist.
Ja.
Und du hast vor der 8. Staffel von The Voice of Germany sendebegleitend auch einen Podcast gemacht.
Ja.
Könntest du dir vorstellen, ich sag mal, auch irgendwann so einen eigenen Podcast zu machen, den du regelmäßig machst? Oder hast du momentan, bist du so ausgelastet, dass du sagst, nee?
Nee, Zeit ist immer. So ist das nicht, Zeit ist immer, aber das, du hast ja gerade schon gesagt, was ich bisher gemacht habe und skurril ist, das setze ich jetzt auch fort. Ich werde auch im Herbst zu einer deutschen Dating-Show den Podcast moderieren. Und irgendwie moderiere ich immer sendebegleitende Podcasts. Keine Ahnung. Ich bin selber so langweilig, dass ich, also, was übrigens jetzt kein Scherz ist, ich empfinde mich selber als zu langweilig, in Anführungsstrichen, als dass ich jede Woche, so wie das jetzt die Pochers machen oder andere Leute oder gemischtes Hack oder es gibt ja so viele Leute, die von ihrem privaten Leben einen Podcast herauszwängen. Also Lieblingsbeispiel Herrengedeck, wie Laura und Ariana das hingekriegt haben. Keine Ahnung, mein Leben ist nicht so spannend. Also ich kann nicht jede Woche darüber erzählen. Oder mir fehlt das Talent, dass ich aus einem Einkauf im Supermarkt so etwas Unterhaltsames kreiere, dass ich daraus einen Podcast machen kann. Darum glaube ich ehrlich gesagt, dass das nicht der Fall sein wird. Also ich liebe es, so sendebegleitende Podcasts, weil am Ende ist das ja wieder, ne, wie eine Fernsehsendung auch. Du lernst Leute kennen, du kannst Sachen erzählen. Ich talke wahnsinnig gerne, aber vor allem talke ich gerne, weil ich mein Gegenüber kennenlerne. Aber ja, so jetzt einfach hierzu zu erzählen, weiß ich nicht. Da fehlt mir irgendwie das Gefühl, dass es spannend genug für alle Hörerinnen und Hörer sei.
Dann erzähl aber doch jetzt bei uns mal ganz kurz, wie tickst du denn privat? Also jetzt so ein paar Minuten darüber oder ein paar Sekunden, je
Was
nachdem.
willst du denn wissen? Was meinst du damit, wie ticke ich privat? Ich schlafe gerne
Da, genau,
aus,
das
ich dusche gerne
ist
lang,
okay.
ich liebe Essen, ich esse vegan.
Was denn am liebsten?
Kartoffelsalat.
Kartoffelsalat.
Kartoffelsalat ist mein absolutes Favorite. Ich liebe meinen Hund, der ein Raufbold ist und mir das Leben oft zur Hölle macht, aber trotzdem habe ich ihn sehr, sehr gern.
Welche Rasse?
Mischling,
Okay.
Terrier, also Straßenhund aus Portugal. Ich
Oh.
bin ein News-Junkie, muss man tatsächlich sagen. Ich bin ein News-Junkie. Auch jetzt, in diesem Moment, läuft im Hintergrund das Fernsehen ohne Ton, aber der Nachrichtensender läuft. Ich reise gerne in die Natur, nicht an den Ballermann. Wobei ich da auch echt, muss man auch schon mal sagen, festgestellt habe, dass ich Mallorca echt toll finde als Insel. Also diesen
Soll ja auch richtig
Ballermann-Abschnitt.
schön sein.
Ja, es ist einfach eine wunderschöne Insel. Und am liebsten reise ich mit meinem Freund oder mit meinem besten Freund. Das sind so die besten Reisekompagnons. Und ansonsten, was kann ich noch sagen über mein Privatleben? Ich bin ehrlich, ich halte auch einiges gerne zurück, weil ich gerne Privatleben auch Privatleben lasse. Das, was ich veröffentliche, veröffentliche. Das ist auch alles kein Ding. Aber ich mache zum Beispiel, was ich überhaupt nie mache, ist private Räumlichkeiten so richtig zu zeigen. Das ist so mein Ding, ne? Also meine Wohnung muss ich jetzt nicht in die Öffentlichkeit raustragen. Oder eben halt auch viele Sachen, die ich so tue am Tag, die dann, wo ich aber auch, da wiederhole ich mich so ein bisschen, glaube ich halt auch, dass es einfach auch gar nicht spannend genug sei. Und ich mag das auch, dass man halt auch privat sein kann. Ich habe überhaupt gar kein Verständnis dafür, dass hauptsächlich natürlich Influencerinnen und Influencer, aber auch halt Kolleginnen und Kollegen von mir wirklich alles nach außen tragen. Also jeder Bauchschmerz, jedes Stolpern, jedes, ich habe heute Abend mein Essen angebrannt. Ich will das niemandem absprechen, das kann jeder machen, aber das ist jetzt nicht meins. Das ist einfach nicht meins. Und weil ich das selber nicht mag, will ich das auch nicht machen. Ne? Also das ist, bin da irgendwie tatsächlich, ich bin Moderator, Punkt.
Genau. Und bei den Sendungen bist du halt da und moderierst die, aber das gibt ja noch keinem ein Recht, irgendwie in dein Privatleben ganz tief einzutauchen.
Nee, da hast du recht. Und dazu kommt halt auch, dass wenn ich moderiere, ich erzähle ja viel Privates. Also ich bin ja, also es gibt nicht die Person Maurice Geider im Fernsehen und die Maurice Geider Person privat. Das sind nicht zwei unterschiedliche Menschen. Das ist sehr vermischt. Das geht sehr in eine Hand. Und darum merkt man, kriegt man auch schon viel Privates mit von mir, aber am Ende auch nicht alles. Aber man verpasst da jetzt auch nicht so viel. Ich verkaufe mich jetzt hier gerade massiv unter Wert,
Das merke ich schon. Ich
aber
versuche deinen Wert die ganze
man
Zeit irgendwie
verpasst
zu
dann.
steigern. Probieren wir es nochmal mit einer Musikfrage. Vielleicht ist das dann eher so. Du
Ja,
hast ja eben
okay.
schon mal, du hast ja eben schon mal erzählt. Also du hast beim Radio gearbeitet, beim offenen Kanal, hast da das Musikformat Pop 10 auch moderiert
Ja.
und hast als DJ in Clubs aufgelegt. Das heißt, Musik ist ja für dich wirklich ein großer Bestandteil deines Lebens. Was macht der Musik für dich so besonders?
Was macht Musik für mich besonders? Das kann ich nicht beantworten, weil Musik ist ja für mich schon immer da gewesen. Und deshalb ist, so blöd das klingt, Musik für mich nichts Besonderes, weil sie immer da ist. Aber das ist halt das Besondere, eine kleine rhetorische Kurve, das ist halt das Besondere an Musik, weil es einer der wenigen dauerhaften Konstanten in meinem Leben ist. Neben dem Fernsehen übrigens und Kartoffelsalat. Wirklich, Musik ist immer da und ich kann auch nicht ohne.
Wollte ich gerade sagen, dir würde was fehlen, wenn sie nicht da wäre.
Oh, ja, also mir würde wirklich sehr, sehr viel fehlen ohne Musik. Jetzt ist mein Musikgeschmack aber, speziell ist der nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich der chartkompatibelste Mensch bin. Das bin ich überhaupt nicht. Hab das schon so mein Steckenpferd, bin halt ein krasses 80s-Kid, so ein 80s-Elektro-Kind, so ein 90s-Indie-Typ, Alternative-Kram. Und das zieht sich bis heute halt auch durch und dafür brenne ich auch. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, das mir so sehr am Herzen liegt, dass ich immer, wenn ich die Möglichkeit habe, in der Medienbranche anmerke, dass in Deutschland, in der Medienbranche, Musik eine viel zu kleine Rolle spielt. Da guckt man mich dann halt immer an und erzählt mir 10.000 mögliche Ausreden, warum das so ist. Aber Fakt ist, es ist so.
Wo hättest du denn gerne mehr Musik?
Überall. Überall. Also ich kann schon anfangen bei uns im Programm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine deutsche Morningshow, unabhängig welcher Sender, ob jetzt RTL, Sat.1, ARD, ZDF, die haben alle sehr, sehr wenig Musik. Na klar, in den Beiträgen läuft ein bisschen Musik und beim ZDF und in der ARD spielt ab und an mal eine Band. Das finde ich auch gut, auch weil die eine gute Auswahl machen. Bei den Privatsendern weniger. Und das fehlt mir. Also wenn ich das vergleiche mit einer amerikanischen Morningshow, in der andauernd große Stars auftreten, tolle Performances sind. Ja, also das ist ja, also wenn du mal guckst in das große Spektrum des deutschen Fernsehens, dann gibt es eigentlich nur vier Orte, an denen außerhalb von Castingshows, ne,
Ja.
Musik stattfindet. Das ist einmal der Fernsehgarten im ZDF. Aber wenn das schon die größte Sendung ist, die mir einfällt zu dem Thema, ist schon traurig. Auch wenn ich den Fernsehgarten sehr, sehr mag, dann ist das Schlag den Star bei ProSieben oder all diese Sendungen. Da
Ja.
treten dann halt größere Bands mal auf. Und dann haben wir halt, wenn wir Glück haben, mal eine Festivalübertragung, wie letztens bei RTL Plus. Und dann haben wir ab und an mal noch eine große Samstagabendshow, in der jemand auftritt.
Vielleicht mal
Und
so
das
Wetten, dass
war's.
oder so, aber das gibt es jetzt noch einmal
Ja,
im
Wetten,
Jahr, glaube ich,
das.
ne?
Ja, oder wenn es jetzt demnächst passiert, die Chartshow bei RTL, aber auch da sind wir wieder im sehr mainstreamigen Bereich. Wir sind aber nicht, es gibt keine deutsche Sendung, in der Musik ein Standard wäre, wie es jetzt zum Beispiel in jeder amerikanischen Late Night ist oder wie es in amerikanischen Comedy-Shows, wie zum Beispiel Saturday Night Live der Fall ist oder wie es in Morgenprogrammen ist. Das gibt es bei uns einfach nicht. Aber auch diese ganzen Talk-Formate, die du hast in den USA, von Ellen über The View und, da gibt es ja immer Performances, immer. Und bei uns findet das nicht so richtig statt und das ärgert mich sehr, weil wir haben so tolle, auch deutschsprachige Künstlerinnen und Künstler, und ich rede jetzt nicht von Mark Forster, der zu Recht die Charts beherrscht, also, die brauchen gar keinen Support mehr. Ein paar Level darunter gibt es fantastische Künstlerinnen und Künstler, die haben einfach kein Forum und das finde ich echt schade.
Definitiv. Ich liebe es auch mal, wenn man irgendwelche Shows oder so guckt und dann halt auch mal Musikact kommt. Ich finde, es lockert das Ganze ja auch noch mal auf.
Ja, und wie geil das performt wird. Also, dass das geht, zeigt ja zum Beispiel Lizzo, als sie aufgetreten ist bei Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal. Das war eine grandiose Performance, ne? Also, aber das ist auch eine der wenigen Sendungen, die das machen.
Ja, mal sehen, vielleicht bekommst du ja irgendwann mal so eine Show und kannst da auch ein bisschen mitbestimmen, dass dann mehr Musik läuft, ne?
Ich würde es sofort machen. Ich würde sofort machen. Also, das ist wirklich ernsthaft eine Herzensangelegenheit von mir.
Ich würde mich auch total freuen. Also ich würde dann einschalten.
Sehr
also
gut.
Hoffentlich mal ein bisschen mehr Musik. Jetzt hast du ja einen Freund und stehst auch ganz offen dazu. Oft ist es ja in der Öffentlichkeit so, dass Leute sagen, nee, zu Homosexualität stehe ich nicht, dann werde ich vielleicht diskriminiert, bekomme manche Jobangebote nicht. Ist dir das schon mal passiert oder wie stehst du dazu? Wie siehst du das?
Also, dass es diese Angst gibt, die ist insofern nachvollziehbar, als dass das die Erfahrung vieler aus den also über die 70er und 80er brauchen wir nicht reden, aber auch in den 90ern und auch noch in den 2000ern so ist. Jetzt hat sich aber Gott sei Dank vieles, vieles geändert. Noch nicht genug, aber vieles. Und darum glaube ich, dass das heute kein Nachteil mehr ist in der Medienbranche. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das im Fußball kein Nachteil mehr wäre. Und dass das da einfach nur 2, 3 aktive Fußballer geben müsste, die auch dazu stehen. Und dann wäre das auch ein Game Changer. Darum glaube ich, dass das heute nicht mehr ein Hindernis ist. Und man sieht das ja auch, wenn man ein bisschen in die Generation reinschaut, hast du ja so Moderatoren, die zum Beispiel eine Zeit lang oder früher sich dazu nicht geäußert haben, wie Jochen Schropp. Die kommen, Jochen ist Mitte 40, so in etwa, die kommen halt aus einer anderen Zeit. Die haben diese späten 80er, 90er, frühen 2000er halt noch sehr miterlebt. Wenn du dann allerdings mit jungen Kolleginnen und Kollegen sprichst, die irgendwie so Anfang 20 sind, die sehen das Thema inzwischen auch ganz, ganz anders und die gehen da ganz anders, nämlich wesentlich frontaler, öffentlicher, in Anführungsstrichen sogar schon aggressiver damit um. Also wirklich wie Frontalangriff damit. Und sind damit auch erfolgreich. Und darum glaube ich, dass das heute kein Hemmnis mehr ist. Hemmnis ist das falsche Wort. Dass es heutzutage keine Karrierebremse mehr ist. Im Gegenteil, es gibt sogar Beispiele, bei denen ist das ein absoluter Karriere-Push. Jetzt sollte man natürlich so etwas, was in Anführungsstrichen so alltäglich ist, eigentlich nicht als Karriere-Push sehen, weil dann müsste man ja auch sagen, wow, Rebecca, du hast blonde Haare, herzlich willkommen, das ist dein Karriere-Push. Das ist ja Quatsch, genau, das gehört zu dir, aber de facto kannst du bei einigen das sehen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Klassiker jetzt in den letzten Jahren, Yannick Schümann, der hatte auch noch, das weiß ich, weil ich, als er noch ein nicht so erfolgreicher deutscher Schauspieler war, ihn immer mal wieder auf Berliner Events getroffen habe und da ist das natürlich ein Thema gewesen und da hast du wahrscheinlich dann auch Angst, keine Rollen zu bekommen oder spezielle Rollen nicht zu bekommen. Aber du siehst ja, dass das heutzutage für ihn kein Ding mehr ist. Das ist ein Schauspieler, um den sich jeder in Deutschland reißt. Mhm. Ein offen homosexuell lebender, in einer Beziehung lebender Schauspieler und er kriegt alle Rollen zurecht. So, und darum glaube ich, ist das inzwischen nicht mehr so das Thema, auch weil das amerikanische Kino, und jetzt sind wir bei den Schauspielern, ne, aber auch die amerikanische Moderationswelt uns natürlich an der Stelle ein paar Steps voraus ist und das dann so nach und nach auch rüberschwappt. Wir sehen inzwischen in Serien und in Filmen immer mehr queere Paare, ob es Mann, Mann, Frau, Frau, non-binär, Mann und so weiter und so fort ist, sehen wir immer mehr. Also es gibt doch eigentlich kaum noch eine Streaming-Serie, in der es nicht mindestens ein queeres Paar irgendwie gibt. Und mit so etwas gibt es eine gewisse Selbstverständlichkeit, die Leute, die das jetzt sehen und so, die jünger sind, das so als selbstverständlich mitnehmen, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken, ob ich irgendwas über meine Sexualität verheimlichen sollte, wenn es um den Job geht. Da ist das gar kein Thema mehr, weil die so durch Medien erzogen sind. Aber wir früher, 90er, 2000er eben nicht. Da gab es Sachen, da gab es halt Dirk Bach. Dirk Bach, toller Comedian, aber du bist ja nicht wie Dirk Bach. Ne? Also du hast dich ja nicht so gesehen wie Dirk Bach. Und das waren halt zu dem Zeitpunkt bekannte, geoutete Homosexuelle. Aber damit hast du dich nicht identifiziert. Und darum der Rückschluss, vielleicht nicht. Aber wie gesagt, es gibt ganz andere Rollenbilder heutzutage. Gott sei Dank. Und darum glaube ich,
wollte ich gerade sagen, zum Glück.
Ja, und darum ist das, glaube ich, für jemanden, der Anfang 20 ist oder gerade erwachsen wird, kein Thema mehr in dem Sinne.
Ja, ein Glück. Also es ist ja auch totaler Schwachsinn, da irgendwie zu unterscheiden oder sowas, wie du schon gesagt hast. Es ist die alltäglichste Sache überhaupt, also wie halt die Haarfarbe
ja,
oder
natürlich.
Irgendwas.
Ja, das ist das, wie wir beide das jetzt gerade empfinden. Das ist natürlich nochmal was anderes. Es gibt immer wieder, also es gibt ja immer wieder Diskussionen oder es gibt ja, es ist ja nicht so, dass es keine Gründe mehr gäbe, jetzt für die Rechte aller auf die Straße zu gehen. So ist es nicht. Das fängt an bei konkret bei Adoptionsrecht zum Beispiel. Das ist immer noch nicht da, wo es hin sollte. Gibt noch so ein paar andere Ecken rein im deutschen Rechtsraum, aber auch einfach im deutschen Gesellschaftsraum. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer noch, ein Freund von mir hat mir vor ein paar Tagen die Verhaltensregeln für das Oktoberfest für homosexuelle Menschen zugeschickt, die tatsächlich im Jahr 2017 so auf der offiziellen Homepage des Oktoberfests abgedruckt waren.
Da gab es Verhaltensregeln für Homosexuelle?
Ja, also es gab Verhaltenshinweise. Ne? Also wie zum Beispiel, das Bierzelt ist kein Ort, um für Toleranz und Akzeptanz zu werben. Halten Sie sich zurück. So eine Geschichte.
Wow, also.
Und das ist nicht lang her. Ja, ja. Und das ist halt, und das, so bitter das ist, ich glaube auch, dass das Bierzelt nicht der unproblematischste Ort ist. Punkt. Aber gerade dann muss man ja ins Bierzelt am besten Händchen haltend gehen, um diesen Ort genauso wie andere Orte entsprechend auch genauso tolerant zu machen. Darum, es gibt noch jede Menge Gesprächsbedarf in dieser Gesellschaft und das hört auch nicht auf, leider. Aber es ist trotzdem was ganz, ganz anderes als zu der Zeit, als Dirk Bach noch mit einem rosa Anzug durchs Dschungelcamp rannte.
Klar, und solange man jetzt Fortschritte, ich sag mal, sieht in dem Umdenken der Menschen, ist es ja schon mal sehr, sehr gut. Und es wird ja wahrscheinlich auch immer so weitergehen.
Ja, ja.
Und dass es dann auch mal irgendwann komplett selbstverständlich für jeden wird. Also hoffen wir es mal.
Ja, ich glaube, dass das sogar schneller ist, als du denkst. Also ich meine, wenn jetzt nur auf Deutschland schaust, wir hatten schon einen schwulen Außenminister, wir hatten einen schwulen Gesundheitsminister. Wir haben, glaube ich, keine queere weibliche Person in der Bundesregierung. Auch in den USA hat sich das geändert. Also die Sprecherin des Präsidenten Biden ist eine lesbische schwarze Frau. Also du siehst schon, das ändert sich. Aber auf der anderen Seite ist es ja eigentlich super traurig, dass wir sowas sagen müssen. Weil interessiert es uns denn, dass der frühere Gesundheitsminister schwul war? Nein, eigentlich nicht. Sondern wir sollten ihn bewerten nach dem, wie seine Politik war und wie erfolgreich die war. Und nicht, ob er mit einem Mann oder mit einer Frau zusammenlebt.
Genau, das ist aber ja, wenn man jetzt nochmal so diesen ganzen Bogen spannt, genauso, du bist Moderator und es ist total egal, wie es bei dir zu Hause aussieht. Und genauso ist es egal, wen du liebst oder sowas. Also das ist ja,
natürlich.
Genau, und das ist halt bei jedem Menschen so. Aber irgendwie ist es ja immer ein großes Diskussionsthema, aber hoffentlich wird es irgendwann ein bisschen normaler.
Einfach. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein großes Diskussionsthema und wir sollen nicht aufhören, darüber zu diskutieren und darüber zu sprechen. Ich glaube, die Art und Weise, wie man Diversität, Queerness oder Homosexualität darstellt in den Medien, ist unmittelbar damit verbunden, wie die Gesellschaft das wahrnimmt. Und das hat sich halt auch geändert. Also früher waren ja schwule Männer im Fernsehen immer lustige, bunte Vögel. Ja? Das waren ja immer die bunten Vögel. Und in der Serie war es immer der eine beste Freund, wo die Frau dann hingeht und sich ausweint und so, ne? Und das ist ja, das gibt es alles, aber genauso bunte Vögel gibt es auch heterosexuelle und genauso gibt es auch andere Schultern, wo man sich ausweint. Und diese Darstellung von homosexuellen Pärchen, queeren Pärchen und so, die hat sich halt geändert in den Serien und im Fernsehen. Und das ist halt, also damit ändert es ganz viel, weil du zeigst damit Leuten, die gar keine Berührungspunkte mit dem Thema haben, was auch vollkommen okay ist, wie normal es ist. Ne? Also der Schwule muss nicht der pinke, dicke Mann aus dem Dschungel sein.
Mhm.
Und darum.
Ne? Ja, cool, dass wir so offen drüber geredet haben und einfach das auch mal angesprochen haben jetzt. Jetzt sind wir schon am Schluss des heutigen Podcasts angekommen. Und zwar bei meiner Schlussfrage, die ich ja jedem meiner Gäste stelle. Wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir denn deiner Meinung nach dann machen?
Kartoffelsalat. Daraufhin habe ich eine Schlussfrage an dich. Magst du deinen Kartoffelsalat lieber mit Mayonnaise oder Essigöl?
Also ich würde sagen grundsätzlich mit Mayonnaise, aber meine Oma hat den immer mit Öl gemacht und Essig und das war eigentlich so mit der beste Kartoffelsalat, den ich je gegessen habe. Aber niemand hat den mehr so gut hinbekommen wie meine Oma. Also ich mag beides.
Wo kam deine Oma her?
Aus Mönchengladbach.
Ach, okay, das ist ja nicht Bayern.
Nee.
Weil ich jetzt gesagt hätte, ich hätte gedacht, vielleicht aus dem süddeutschen Raum, dann hätte ich dir jetzt einen Tipp gegeben. Das Wichtige bei dem Essig-Öl-Kartoffelsalat ist nämlich, dass man ihn mit Brühe anmacht und das Öl als allerletztes drauf macht.
Oh.
Aber das habe ich nämlich von einer bayerischen Köchin gelernt und das macht einen großen Unterschied. Aber dann kann ich es mir nicht erklären, weil eigentlich deine Oma oberhalb des Essig-Öl-Kartoffelsalat-Äquators gelebt hat. Und da eigentlich Mayonnaise Standard wäre.
Vielleicht, weiß ich nicht, sie hat auch immer so Pi mal Daumen gekocht und so, hatte dann da irgendwann so einen Blick für. Aber wir probieren einfach alle möglichen Sorten von Kartoffelsalat. Vielleicht kriegen wir ja einen guten hin.
So werden wir es machen.
Klingt perfekt. Ich danke dir, dass du heute in meinem Podcast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
Gern geschehen.
Aber mach's gut. Noch alles Gute.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.